Heilmann. Mit geradezu kulinarischem Genuss habe ich den Beitrag von Christa Heilmann gelesen. Ein Teil des Vergnügens kommt daher, dass Heilmann erstaunlich wenig Schwachsinn referieren muss. Das ist bemerkenswert angesichts der Rhetorikmythen um Demosthenes zum Beispiel. Kieselsteine im Mund gegen Stottern, Schreien gegen die Brandung als Stimmbildung. Dass die Rhetorik auch diese kulinarische Seite hat, war mir überhaupt nicht klar, aber ich fühle mich auch unter diesem Aspekt in meinem Fach zu Hause. Es passt zu meiner Lust am Kochen und Bewirten, was zu rhetorischen Wirkungsmitteln weniger in Sachgesprächen gehört als in Personengesprächen. Gelage mit Freunden, Grillabende, Sommerfeste, anders als weiter unten die Bankette und Geschäftsabschlüsse. Wer in der Tradition französischer Küche aufgewachsen ist, der weiß, dass wirklich gutes Essen immer schon die Grundlage körperlicher Gesundheit war und also auch der stimmlichen Gesundheit. Ein gut gefüllter und auch wieder geleerter Weinkeller ist zwar nicht unbedingt stimmhygienisch relevant, wohl aber ein reichhaltiges Teeregal. Dabei geht es weniger um die eigentlichen koffeinhaltigen Teesorten, was im Chinesischen Cha heißt, Tee oder Tee im Französischen, das gab es in der mediterranen antiken Welt gar nicht, sondern was im Deutschen Tee im Zusammenhang mit Hagebutten oder Pfefferminze heißt. Im Französischen sind das Infusion oder Tisane, aus dem Englischen Tea Sane, gesunder Tee. Anders als die Kräuter- und Früchtetees mögen ja die Weine stimmbildnerisch eher nebensächlich sein, außer dass Gröhlen bei Alkoholabusus natürlich die Stimmlippen überstrapaziert. Aber rhetorisch sind sie durchaus relevant. Sie können zu den nichtsprachlichen Wirkungsmitteln in rhetorischen Prozessen gehören. Vom kulturellen Symbolismus des Messweins bis zum stimmungsbeeinflussenden Konsum bei Geschäftsessen, die manchmal an Kaminfeuern ausklingen, an denen edle Spirituosen mit teuren Zigarren kombiniert sowohl opulente Bankette als auch profitable Abschlüsse besiegelten. Das schreibe ich im Präteritum, weil die Zigarren mittlerweile kulturell obsolet geworden sind. Das Rauchen, von dem die Rhetoriker der Antike zu ihrem Glück nichts wussten, war immer die einzige biochemische Einwirkung auf die Stimme, die mich als Sprecher und Sprecherzieher intensiv beschäftigt hat. Wenn Sänger und Schauspieler irgendwelche Kräutertees tranken, die ihrer Stimme guttun sollten, oder Kräuteraufgüsse inhalierten, dann löste das eher ein Achselzucken bei mir aus. Globuli waren auf derselben Ebene. Aber das Rauchen nahm ich immer sehr ernst. Ich war selbst bis 2005 ein starker Raucher, ca. 80 Zigaretten täglich, habe aber nie eine stimmliche Beeinträchtigung gespürt. Das ist Glückssache. Meine Schleimhäute sind offenbar unempfindlich genug, um eine derartige Beanspruchung zu ertragen. Aber ich weiß von anderen, bei denen Rauchen eine sehr starke Wirkung auf die Kehlkopfschleimhäute hatte. Ich habe deswegen in der Zeit, in der ich Stimmbildung mit Schauspielern und Schauspielstudenten machte, immer sehr auf das Rauchen geachtet, anamnestisch und diagnostisch. Faszinierend am Rauchen ist zudem sein Stellenwert als Suchtmittel, sowohl gesellschaftlich als auch individualpsychologisch und in der leibhaften Dimension. In meiner Erinnerung ist Rauchen die exemplarische Sucht. Der Zwang, es zu tun, in Erwartung einer Erfüllung, die niemals eintritt. Das gierige Saugen an der Zigarette und das Inhalieren bis in die Lungenspitzen sind der Prototyp der sich Genuss einverleiben wollenden Sucht. Und dabei bleibt man doch immer leer. Wer mit dem Rauchen beginnt oder eine Zigarette raucht nach einer langen Abstinenz, der verspürt eine physische Wirkung, ein Kribbeln in den Adern, eine leichte Dizziness im Kopf, da weiß man, warum man es tut. Aber schon bei der nächsten Zigarette rauchst du nur noch, um Entzugssymptome zu vermeiden. Das ist beim Alkohol nicht ganz so. Du spürst ihn immer. Und du trinkst auch nicht, um die Entzugssymptome zu vermeiden. Als Droge ist Rauchen exemplarisch. Es ist zwanghaft und bringt rein gar nichts. Eine Droge ist sehr schnell ein Mittel, um ihren Entzug zu ertragen. Sprechwissenschaftlich ist Rauchen interessanter als Trinken. Und zwar haben beide mit Oralität zu tun. Sprecherzieher müssen saufen und qualmen, weil sie oral fixiert sind. Aber das Rauchen hat eben mit dem Atmen zu tun. In alten Filmen kann man sehen, wie Sprechatmung an der Zigarette funktioniert. Für den nächsten Sinnschritt gleichzeitig einatmen und inhalieren und dann Rauch ausatmend furnieren. Der Gipfel der Erotik, wenn es vamphaft wirkende Frauen tun, der Gipfel der Virilität, wenn es Humphrey Bogart oder Sean Connery tun. Von den blöden Klischees ist das Stimmhygiene-Klischee noch das am wenigsten blöde. Ein Sprecherzieher raucht nicht. Und seit 20 Jahren hilft die Alltagskultur doch sehr dabei.